Der alte blaue 100-D-Mark-Schein, kennt ihr den noch? Auf der Vorderseite war eine attraktive junge Frau mit langen Perlenohrringen, einer ordentlichen Steckfrisur und einem Haarband. Und im Hintergrund sieht man ein Gebäude. Auf der Rückseite war ein Konzertflügel und dahinter auch irgendein Bauwerk. Wer ist die Frau und warum hat sie es auf den 100-Mark-Schein geschafft? Willkommen im Bavarikon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. Noch heute kommt ja nicht jeder auf eine Münze oder einen Geldschein, dafür muss man schon was Besonderes gewesen sein. Diese Frau, um die es heute geht, war auch etwas Besonderes. Sie war ein Wunderkind und ein Star ihrer Zeit.
Bavarikon History.
20. Oktober 1828. Die kleine Clara ist voller Vorfreude. Heute ist ein ganz besonderer Tag für das neunjährige Mädchen. Sie hat ihren ersten öffentlichen Auftritt im Leipziger Gewandhaus. Bei einem Konzert darf auch sie zeigen, was sie am Klavier kann. Aber der Abend läuft erstmal überhaupt nicht nach Plan. Ihr war gesagt worden, dass sie von einer gläsernen Kutsche abgeholt wird. Ein bisschen wie eine Prinzessin. Als sie die Tür aufmacht, ist davon aber nichts zu sehen. Vor ihr steht eine ganz normale Kutsche und darin sitzen schon einige andere Mädels. Ein bisschen enttäuscht steigt Clara ein. Dann fragt sie doch mal beim Fahrer nach und siehe da, sie ist verwechselt worden. Doch zum Glück schafft sie es noch rechtzeitig zum Konzert und ihr Auftritt ist ein voller Erfolg. Clara verzaubert das Publikum. Das kleine, zarte, elegante Mädchen gilt ab da als Wunderkind. Zur Welt kommt sie als Clara Josephine Wieck am 13.09.1819 in Leipzig. Ihre Familie lebt und atmet Musik. Der Vater, Friedrich Wieck, gibt Klavierunterricht, gründet eine Klavierfabrik und verleiht Instrumente. Auch Claras Mutter verdient als Sängerin, Pianistin und Klavierlehrerin ihr Geld. Als die Eltern sich trennen, wächst Clara weiter bei ihrem Vater auf. Mit dem Sprechen tut sie sich als Kind schwer, aber sie kann sich durch Musik ausdrücken. Schon mit 5 Jahren bekommt sie von ihrem Vater Klavierunterricht. Der erkennt schnell, wie talentiert seine Tochter ist und fördert sie, wo er nur kann. 1830 tritt eine besondere Person in ihr Leben. Der 20-jährige Robert Schumann zieht zur Familie Wieck. Später wird er als Komponist Erfolge feiern. Doch damals braucht er noch die Hilfe von Claras Vater und nimmt bei ihm Klavierunterricht. Da ist Clara noch ein Kind, doch sie mag Robert. Aus kindlicher Zuneigung wird Liebe. Als Clara 16 ist, küssen sie und der 25-jährige Robert sich zum ersten Mal. Doch ihre Liebe muss erstmal geheim bleiben. Claras Vater Friedrich hat große Pläne mit seiner Tochter, die immer öfter Konzerte spielt. Eine verliebte Teenagerin passt da nicht ins Bild. Friedrich ist richtig wütend, als Claras heimliche Verlobung mit Robert auffliegt. Friedrich ist super ehrgeizig mit seiner Tochter und hat Angst, dass Clara ihre vielversprechende Karriere als Pianistin opfert. Doch seine Sorge ist unbegründet. 1838 ist es dann endlich soweit. Nach einem Auftritt in Wien ist Kaiser Ferdinand I. so begeistert von ihr, dass er sie ab da nicht nur Wundermädchen nennt, er ernennt sie auch zur kaiserlich-königlichen Kammervirtuosin. Ganz Wien ist im Clara-Wieck-Fieber. Clara ist plötzlich Popstar. Obwohl alle gerade einen Riesenwirbel um sie veranstalten, kann und will Clara ihren Robert nicht aufgeben. Nach einer Paris-Reise 1839 zieht Clara bei ihrem Vater aus. Erst zu Freunden, dann zu ihrer Mutter nach Berlin. Dort kann sie endlich Zeit mit Robert verbringen. Dass die beiden wirklich dicke verliebt waren, geht aus persönlichen Briefen hervor. Roberts Liebe beglückt mich unendlich. Jetzt trachte ich danach, so viel als möglich die Künstlerin mit der Hausfrau zu vereinen. Meine Kunst lasse ich nicht liegen, ich müsste mir Vorwürfe machen. Clara hat also nicht vor, sich selbst aufzugeben, nur weil sie heiraten will. Trotzdem stimmt Friedrich Wieck der Ehe nicht zu. Clara und Robert müssen vor Gericht ihr Recht auf Eheschließung erstreiten. Am 12. September 1840 kann die Hochzeit endlich stattfinden. Es geht zurück nach Leipzig für die Schumanns. Ihr Zuhause wird zu einem Treffpunkt für Künstler der damaligen Zeit. Wagner, Mendelssohn, Bartholdy, Liszt, viele große Musiker sind gerne Gäste bei Clara und Robert. Die beiden passen menschlich und musikalisch gut zusammen. 8 Kinder werden sie bekommen, von denen 7 überleben. Eine Zierde unseres Tagebüchleins soll die Kritik unserer künstlerischen Leistungen werden, schreibt Robert in das Ehetagebuch, das beide gemeinsam führen. Doch ganz so harmonisch ist der Start ins Eheleben für Clara nicht. Robert hat eine Vorgeschichte, die sein Leben und das von Clara auf tragische Weise beeinflussen wird. Seine Psyche ist labil und vor der Ehe mit Clara hat er sich mit Syphilis angesteckt. Er verlangt außerdem von seiner Frau, dass sie erstmal aufhört mit den Konzerten. Das erste Ehejahr soll Clara an seiner Seite verbringen. Außerdem soll sie das Klavier üben zu Hause runterfahren, damit er sich auf seine Kompositionen konzentrieren kann. Einen Vorteil hat die Ehe trotzdem für Clara. Sie hat endlich Zeit, sich auch anderen Dingen als nur der Musik zu widmen. Ihr Vater Friedrich hatte nur die Musik im Fokus. Als junge Mutter studiert sie Goethe, Shakespeare und Jean-Paul und bildet sich in den Dingen weiter, die sie als Kind verpasst hat. Schnell kann sie auch Robert wieder davon überzeugen, dass es wichtig für sie ist, wieder Konzerte zu spielen. Allein schon deswegen, weil Clara mehr verdienen kann als er. 1841 spielen die beiden ihr erstes gemeinsames Konzert in Leipzig. Auch ein von Clara komponiertes Lied wird aufgeführt. Das Werk von Robert Schumann hat zu seinen Lebzeiten noch nicht den Status von heute. Clara dagegen ist ein Star. Außerdem ist sie auch sein musikalisches Sprachrohr. Robert hat an der rechten Hand eine Behinderung und so spielt Clara seine Werke bei Konzerten. 1844 gehen die Schuberts auf Tournee. Sie reisen unter anderem bis nach Moskau und St. Petersburg und werden sogar von der Zarenfamilie empfangen. Clara steht total im Mittelpunkt, aber Robert tut sich schwer damit, in der zweiten Reihe zu sein. Clara genießt den Erfolg. Nach der Rückkehr nach Leipzig fällt es ihr entsprechend schwer, wieder im Alltag anzukommen, wieder Hausfrau und Mutter zu sein. Im August 1844 kommen dann auch noch Sorgen um Robert dazu. Der bricht geistig und körperlich zusammen. Clara muss ihre geplanten Konzerte absagen. Die Schumanns versuchen es mit Urlaub, aber nichts scheint Robert zu helfen. Ein Tapetenwechsel muss her und sie ziehen um. Von Leipzig nach Dresden, von Dresden nach Düsseldorf. Es sind Jahre, die geprägt sind von Roberts labiler Gesundheit, unter der auch Clara sehr leidet. Als ihr Halbbruder sie 1852 in Düsseldorf besucht, beschreibt der die Beziehung so, als ob Schumann und Clara einen und denselben körperlichen Organismus hätten und jede Empfindung Schumanns in sie einflöße. Robert bekommt immer mehr Probleme. Das Orchester, das er leitet, tanzt ihm auf der Nase rum. Er kann sich nicht durchsetzen. Clara spürt, dass das auch an ihm liegt, versucht ihn aber nach außen hin zu verteidigen. Nur die Konzertreisen, die beide im Januar 1854 machen, sind erfolgreich und sorgen für ein Aufatmen bei Clara und ihrem Mann. Doch die Verschnaufpause ist nur kurz. Roberts Zustand verschlimmert sich. Er entwickelt Wahnvorstellungen und Halluzinationen, die ihn zu einer Verzweiflungstat treiben. Am 27. Februar 1854 stürzt er sich in den Rhein, doch er kann gerettet werden. Sein Zustand ist aber so schlimm, dass die Ärzte Clara davon abraten, ihn zu besuchen. Robert kommt in eine Nervenheilanstalt. Erst später erfährt Clara, dass ihr Mann einen Suizidversuch unternommen hat. 2 Jahre verbringt Robert in der Klinik. Clara darf ihn die ganze Zeit nicht besuchen. Bis zum 27. Juli 1856. Es ist das letzte Aufeinandertreffen der Schumanns. Clara ist sich sicher, dass Robert sie noch erkennt. Doch zu helfen ist ihm nicht mehr. Am 29. Juli 1856, 2 Tage nach Claras Besuch, stirbt er alleine in der Anstalt. Clara überlebt ihren Mann um 40 Jahre. Sie zieht 1857 nach Berlin, kümmert sich um die Kinder und verdient Geld für die Familie mit ihren Konzerten. Kurzzeitig verliebt sie sich auch wieder. Doch diese Liebe dauert nicht lange, der Mann ist spielsüchtig. Sorgen macht ihr auch ihr Sohn Ludwig, der geistig und körperlich zurückgeblieben ist. Er stirbt 1899 in einer Irrenanstalt, wie es damals hieß. Trotz vieler Reisen und Zwischenstationen bleibt Berlin bis 1878 ihre zentrale Anlaufstelle. Die verbliebenen Kinder sind dort und langsam hat Clara keine große Lust mehr auf die ganze Rumreiserei. Doch so richtig kommt sie in Berlin nicht an. Hier werde ich früher älter, als ich eigentlich bin, schreibt sie in einem Brief an einen Freund. 1878, ein Jahr vor ihrem 60. Geburtstag, wagt sie nochmal einen Neustart. Sie zieht um nach Frankfurt und wird dort die erste Klavierlehrerin am neu gegründeten Konservatorium der Stadt. Sie unterrichtet viel und sie wird Herausgeberin von Roberts Kompositionen und publiziert seinen schriftstellerischen Nachlass. Ihre Fans dürfen sie das letzte Mal live am 12. März 1891 erleben. Da ist Clara schon 71 Jahre alt. In den letzten Lebensjahren wird sie schwerhörig und hat etwas, das sie selbst Kopfleiden nennt. Am 20. Mai 1896 erlischt der Stern von Clara Schumann. Sie stirbt an den Folgen von 2 Schlaganfällen. Im Tod ist sie mit ihrem Mann Robert wieder vereint. Sie wird an seiner Seite in Bonn auf dem alten Friedhof beerdigt.
Clara Schumann war nicht nur eine sensationelle Pianistin, die die Stücke von anderen gespielt hat, sie hat auch selber komponiert. Und ihr Mann Robert hat sie als Komponistin auf Augenhöhe gesehen. Nur die Gesellschaft damals hat so ihre Probleme damit gehabt, dass eine Frau in der Männerdomäne locker mitmischen kann. Aber heute sieht man das Ganze anders. Von Clara und Robert Schumann ist viel erhalten. Schaut gerne mal in den Shownotes vorbei, da sind wie immer Links zu Bildern, Textinhalten und zu alten Noten. Also viel Spaß beim Durchklicken, Anschauen und Singen oder Musik machen, worauf immer ihr Lust habt. Das war's auf alle Fälle für dieses Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.